Das ist etwas, was uns in den letzten Jahren immer intensiver auffällt und wo wir natürlich auch entsprechend dagegen wirken, ist dieser mittlerweile voll ausgebaute tiefe Staat.
Das Gute ist, dass auch die Parteien, die das gemacht haben, langsam kaputt sind, weil die Menschen in diesem Land aufwachen. Wenn ich dann obendrein Geld in Richtung Kriegstreiberei und in Richtung Korruption schicke, wie es in der Ukraine bekanntermaßen der Fall ist, dann ist man aus unserer Sicht Teil der Korruption.
Also aus meiner Sicht ist der digitale Euro ein wirklich großes Problem und auch eine weitere Bedrohung unserer Grund- und Freiheitsrechte.
Wir sind von einer Europäischen Union, deren einziger Mehrwert in der Sicht der Europäischen Union selbst hauptsächlich liegt und nicht mehr für die österreichische Bevölkerung gegeben wird, dass wir sagen, wir sind von euch nicht mehr erpressbar. Wir brauchen euch nicht. Ihr seid kein Friedensprojekt, wie es uns in den 90er Jahren verkauft wurde. Mittlerweile seid ihr ein Kriegsprojekt.
Denn uns kann man nicht damit drohen, dass EU-Gelder eingefroren werden. Wir sind Nettozahler.
Wenn wir faule Kompromisse eingehen würden, dann wären wir mit unserer Glaubwürdigkeit auch in der Bedeutungslosigkeit und im Nirvana verschwunden. Nein, die einzigen, vor denen wir dienen, das sind nicht die Eliten in Brüssel oder sonst wo, die einzigen, denen wir dienen und Herbert Kickl und wirklich als Diener dienen und auch wir beide, das ist die österreichische Bevölkerung und sonst gar keine.
Wir befinden uns heute im österreichischen Parlament und ich habe die Möglichkeit, mit den beiden FPÖ-Generälen Christian Hafenecker und Michael Schnedlis zu sprechen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Danke für die Einladung.
Und ich freue mich über ein Gespräch über die Strategie der FPÖ, denn die aktuellen Umfragen lassen ja keinen anderen Schluss zu, dass die FPÖ nach der nächsten Wahl stärkste Kraft werden wird. Und wie ich gehört habe, werden ja schon die Vorbereitungen getroffen für eine mögliche Regierungsbeteiligung, wie das Land womöglich umgebaut werden muss. Und wie gesagt, wir befinden uns im Parlament, hinter uns die historischen Außenmauern noch des Parlaments. Wir befinden uns jetzt in einem Teil des Neubaus und die Außenmauern haben ja in der Geschichte schon einiges erleben müssen oder dürfen, den Aufstieg der Republik und jetzt wieder den historischen Abstieg in den letzten Jahren, Überfremdung, Verschuldung, Gefährdung des Wirtschaftsstandorts Österreichs. Am Stammtisch sagt man, der Karren wurde richtig in den Dreck gefahren und jetzt meine Frage an beide gleich zu Beginn. Muss man dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen? Und was ist Ihre Mission? Was muss, grob gesprochen, in diesem Land geschehen vielleicht, Herr Hafenecker?
Ich glaube, man muss einmal grundsätzlich eine Bestandsanalyse machen und einmal feststellen, dass dieses Land erstens einmal unter den Verliererparteien massiv zu leiden hat, dass es wirklich nur mehr darum geht, diesen Verliererparteien die Bevölkerung auszurauben, ihnen in die Tasche zu greifen, um den eigenen Bestand abzusichern. Das ist einmal das eine. Und um das zu gewährleisten, aus Ihrer Sicht, bedient man sich natürlich einiger Maßnahmen. Das eine ist einmal, die Bevölkerung abzuzocken, in einer gewissen Abhängigkeit zu halten. Und auf der anderen Seite ist etwas, was uns in den letzten Jahren immer intensiver auffällt und wo wir natürlich auch entsprechend dagegen wirken, ist dieser mittlerweile voll ausgebaute tiefe Staat, um den es auch geht, ja, wo man sich also quasi Ministerien zu Untertanen macht, um am Ende des Tages nur den eigenen Machtgelüsten nachzukommen und da wird wirklich keine Mühe gescheut, um das durchzuziehen. Da werden Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt, da wird eine Zweiklassenjustiz etabliert. Die Causa Pilnacek zeigt uns, dass das bis ganz tief ins Innenministerium hineinreicht, was Ermittlungen betrifft und so weiter. Also die österreichische Bevölkerung befindet sich in einer Phalanx dieser Verliererparteien. Parteien, das Systemparteien, das kann man ganz klar sagen, 4-1. Und wir Freiheitliche wollen das einfach aufbrechen und den Österreichern auch, weil wir gerade über die historischen Mauern gesprochen haben, natürlich auch ihr Österreich wieder zurückgeben.
Vielleicht darf ich ganz kurz nachfragen, bevor ich zu Ihnen komme. Sie haben den tiefen Staat angesprochen. Das bedeutet, ein Gebilde, ein Staat im Staat hat sich gebildet, der nicht demokratisch legitimiert und auch nicht transparent kontrollierbar ist. Dort wollen Sie hineingreifen.
Dort muss man hineingreifen, wenn man das Funktionieren des Staates in Zukunft wieder gewährleisten möchte. Und das wollen wir Freiheitliche mit Herbert Kickl an der Spitze natürlich auch. Das ist mal ein Punkt. Und wenn man über den Staat im Staat spricht, dann muss man vielleicht auch noch einen zweiten Bereich hier erwähnen. Das ist sozusagen die Backup-Regierung, die man auch über die Proporzzeit hinweg entwickelt hat. Das ist die Sozialpartnerschaft. Das heißt, es können auch wirklich Wahlen massiv verloren gehen für die Systemparteien. Dann gibt es immer noch die Sozialpartnerschaft, die dann sozusagen einspringt und die Systemparteien weiter vertritt und dass die Rolle der Sozialpartnerschaft haben wir nicht zuletzt ja auch zumindest auf der schwarzen Seite im Zuge der Koalitionsverhandlungen gesehen, weil am Ende haben die Sozialpartner, der schwarze Teil davon, die Strippen gezogen und schlussendlich dann mit Parallelverhandlungen dafür gesorgt, dass es zu keinem Erfolg gekommen ist.
Herr Schnittlitz, Bestandsaufnahme auf der einen Seite, tiefer Staat, hineingreifen, Strukturen auflösen, dort wo es nötig ist. Was ist Ihre Mission?
Die Bestandsaufnahme ist relativ einfach. Da kann ich beim Herrn Kollegen Hafenmecker ansetzen. Egal, wenn man das von Ministerium zu Ministerium bis hinauf zum Kanzler jeden Bereich ansieht, dann kommt dieselbe Bestandsaufnahme heraus. Sozialstaat kaputt, Kranken- und Gesundheitsversorgung kaputt, Sicherheit kaputt, bis hinauf dann zur Kanzlerschaft, wo man sagen muss, mittlerweile Demokratie kaputt und Rechtsstaat kaputt alles, was irgendwie wichtig wäre in unserem Staatsgefüge, hat man hier gegen die Wand gefahren. Und das Gute ist, dass auch die Parteien, die das gemacht haben, langsam kaputt sind, weil die Menschen in diesem Land aufwachen. Und genau deshalb hat man sich ja zu diesem angeblichen Kompromiss zusammengefunden über die Parteigrenzen hinweg, das in Wahrheit nichts anderes ist als ein fauler Kompromiss des letzten Aufgebots, um sich irgendwie noch an der Macht zu halten. Und da wollen wir ganz einfach die Systemwechseltaste drücken. Die machen das deshalb, um diesen tiefen Staat noch irgendwie zu schützen. Das ist auch der umgekehrte Grund, warum jetzt plötzlich versucht wird, die Gewaltenteilung und Gewaltentrennung aufzuheben, dass plötzlich der Verfassungsschutz die Parlamentarier über die Hintertür beginnt, angeblich zu bespitzeln, wie es derzeit gemutmaßt wird. Weil man die Wahlen nicht mehr gewinnt, versucht man jetzt auf Wahlen Einfluss zu nehmen oder sogar die Opposition offen auf offener Bühne zu bekämpfen und vom Staat aus, von den Ministerien aus, in den Parlamentarismus einzugreifen. Und unser Ansatz ist es, diesen faulen Kompromissen eine Abfuhr zu erteilen und ganz einfach die Systemwechseltaste zu drücken. Das heißt, selbst keinen Kompromiss einzugehen mit diesem verlotterten System, das unseren Staat und unser Österreich kaputt macht, so könnte man es ja zusammenfassen, die Systemwechseltaste insofern drücken, dass wir sagen, wir stellen genau diesen Systemwechsel hin, dass es den Menschen und dem Staat wieder gut geht. Das ist ja, dass der Wille der Bevölkerung geschehe. Man könnte hier quasi die Plakatsprüche, die wir wirklich auch ernst nehmen von der letzten Nationalratswahl, zusammenfassen, das umzusetzen, und vor diesem Gedanken rücken wir nicht ab. Das kann natürlich mehrere Auswirkungen haben, dass wir dann kurzzeitig sogar eine Viererampel haben, also alle diese Einheitspartei, die sich eh herausformiert, gegen die Freiheitliche Partei und gegen Herbert Kickl, aber irgendwann wird man sich nicht mehr halten können, weil unser Ansatz schon ist, wir treten an, um das Land wieder in eine gute Richtung zu führen und das Ganze, wie Sie schön gesagt haben, wieder auf die richtigen Füße zu stellen oder vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen. Und da weichen wir nicht ab. Und wir sind uns sicher, dass die Mehrheit der Österreicher das sieht wie wir. Und wenn wir es dann vielleicht irgendwann alleine machen müssen, dann wird das so sein. Wir gehen davon aus, dass es aber keine absolute dazu brauchen wird, eine absolute Mehrheit, sondern dass dann schon einige in den anderen Parteien schlau genug werden, dass sie auch ihre Taktik und ihre Strategie wenden und der Freiheitlichen Partei folgen, anstatt diese Kompromisse gegen die Bevölkerung einzugehen. Wer das sein wird, ist durchaus spannend, aber das wird sich in der Geschichte weisen. Wir werden unseren Weg für die Menschen definitiv nicht verlassen, weil dieser Systemwechsel unbedingt kommen muss. Ich vermeide jetzt das Wort alternativlos, weil wir wissen, wie gefährlich dieses Wort ist. Aber wir sind uns sicher, dass es diesen Systemwechsel braucht. Außer man will zusehen, wie in Österreich noch mehr kaputt ist und noch mehr in die falsche Richtung geht.
Jetzt haben Sie angesprochen, die anderen Parteien werden vielleicht einlenken. Momentan ist ja im Außen noch nichts dergleichen erkennbar. Vielleicht, Herr Hafenecker, haben Sie da Insider-Informationen? Können Sie da einen Tipp geben, welche Partei sich da womöglich bewegen könnte? Sie sind ja nicht immer gut zu sprechen, beispielsweise auf die ÖVP, die ja historisch immer ein möglicher Koalitionspartner oder als möglicher Koalitionspartner gehandelt ist. Sie haben den tiefen Staat angesprochen. Wenn Sie dort reingreifen, müssen Sie zwangsweise dieser ÖVP wehtun. Was glauben Sie, wer könnte sich da besinnen, um mitzumachen bei der FPÖ-Regierung?
Ja, also ich glaube, in der ÖVP, wenn wir über die ÖVP reden, die sich gerade übrigens am Weg in die der Geschichte der Demokratia Christiana befindet, ja, wird es wohl generell einen kompletten Personalwechsel geben müssen, denn bei der ÖVP stelle ich schon fest, dass man Opfer der eigenen Politik und der eigenen Machtpolitik geworden ist, denn eines muss man schon ganz klar sagen, die ÖVP, die heute als ÖVP noch im Parlament sitzt, die Restbestände davon, ja, die haben sich selbst aufgeweicht, insofern, als das in den letzten Jahren genau die Partei gewesen sind, skurrilerweise, die Linken erst salonfähig gemacht hat. Das war die Partei, die die Grünen erstmals in eine Regierung geholt hat. Das ist die Partei, die jetzt mit dem Herrn Babler und seine Neomarxisten regiert auf Bundesebene, die linken Neos hereingeholt haben. Das heißt also, ich glaube, der ÖVP hat es über die Jahre und Jahrzehnte hinweg nicht gut getan, ständig mit den Linken in einem Boot zu sitzen. Und wenn man sich anschaut, wie verstrahlt die ÖVP im Zusammenhang mit zum Beispiel den Green Deal ist oder auch in Migrationsfragen, wo man jetzt nach außen hin versucht hat, den harten Mann zu spielen, auf der anderen Seite aber immer das Gegenteil macht, das zeigt, dass ihnen das nicht gut getan hat. Und das ist, glaube ich, in der ÖVP, wenn man den Anspruch stellt, eine bürgerliche, konservative Partei zu sein, auch auf einem christlichen Fundament steht, dann wird es wohl hier auch zu einem thematischen und personellen Reset kommen müssen, um einmal grundsätzlich wieder auf der Spur zu sein und einmal auch glaubhaft bürgerlich-konservative Politik zu repräsentieren. Das heißt also, ich bin da durchaus bei meinem Kollegen Michael Schnedlitz, dass man einfach einmal klar sagen muss, wenn man sozusagen weiter regieren möchte und das Parteibestand haben will, dann muss man auch ein eigenes Profil haben. Dann darf man ständig die Grundsätze, für die man angeblich steht, mit Füßen treten, Stichwort Familienpolitik zum Beispiel bei der ÖVP, sondern muss man das glaubhaft auch wiederum zur Umsetzung bringen. Und das wichtigste Kapital, das man in der Politik hat, ist Vertrauen. Das Vertrauen, wir kennen alle die Umfragen aktuell, ist bei allen Systemparteien nicht vorhanden, bei der Freiheitlichen Partei schon. Und ich glaube, da liegt der Ball tatsächlich bei den Systemparteien, ob sie weiterhin so agieren wollen oder ob sie ein Profil entwickeln und schlussendlich auch wieder einmal in Fokus nehmen, dass man als Politiker nicht deswegen gewählt ist, um dann nicht im Plenarsaal zu sitzen, sondern um die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. Und da wird man natürlich sehen, wer sich da herauskristallisiert. Also Optionen gäbe es, glaube ich, drei verschiedene, denn alle sind absteigenden Ast. Die müssen sich sozusagen neu aufstellen. Und am Ende des Tages werden wir Freiheitliche schauen, wer überhaupt in der Lage ist, mit uns zu regieren. Und wenn wir die absolute Mehrheit nicht selbst schaffen, dann wird es wohl vielleicht das eine oder andere kleine Zugeständnis geben. Aber faule Kompromisse, hat Herbert Kickl schon klar gesagt, da werden wir auch weiterhin keine eingehen.
Man könnte allein mit dieser Frage eine ganze Sendung führen. Vielleicht nur abschließend, um ein bisschen einen Bogen unserer Philosophie darum zu legen. Wie es der Hafe gerade gesagt hat, natürlich wird man nicht zu 100% alle Ideen bis auf Punkt und Beistrich durchzubringen. Aber aus der großen Linie heraus, wenn wir uns jetzt versetzen in die Arbeit eines Parteimanagers, eines ÖVP-Generalsekretärs oder SPÖ-Geschäftsführers, wie es dort heißt, dann haben die schon ein riesengroßes Problem, weil die haben die Möglichkeit, dass sie an ihrem derzeitigen Weg in den Untergang festhalten, was für sie dann bedeutet, dass sie komplett untergehen und von der Bildfläche verschwinden. Oder sie sehen ein, dass der Weg eines Herbert Kickls der klügere Weg ist und müssen sich dahingehend dann aber noch intern erneuern und, weil ohne Personalwechsel, also ein drittes Mal wird sich der Stocker dann wahrscheinlich nicht mehr umdrehen, wird das nicht funktionieren und es wird vor allem nicht glaubwürdig funktionieren. Und aus unserer Sicht, weil wir mit Herbert Kickl eine gerade Linie verfolgen wie noch nie zuvor, ist das auch auf der großen Ebene ähnlich zu sehen. Wenn wir auf unserem Weg nicht festhalten würden, auf dem die Stärke der Freiheitlichen Partei und der Herbert Kickl aufbaut die letzten Jahre, das heißt, wenn wir faule Kompromisse eingehen würden, dann wären wir mit unserer Glaubwürdigkeit auch in der Bedeutungslosigkeit und im Nirvana verschwunden. Und dafür wird sich diese Führungsmannschaft, und ich denke, da sprechen wir für alle, von unserem Bundesparteiobmann über die Generalsekretäre abwärts, wird sich keiner von uns hergeben. Also wir wissen, was wir wollen, wir wissen, wo wir hingehen, wir wissen, dass wir Geradlinigkeit versprochen haben. Und ich traue mich das zu sagen, wenn man mit der FPÖ wieder einen anderen Weg gehen will, oder mit der FPÖ wieder ist, eigentlich der falsche Ausdruck, wenn man mit der FPÖ einen Weg gehen will, der diese Linie verlässt und der Bevölkerung wieder einfach etwas verkauft und etwas vormacht, dann wird es auch bei uns einen Personalwechsel geben müssen, weil mit uns wird das einfach nicht zu machen sein. Wir sind in der Lage zu sagen, wir halten jetzt an unserem Weg und an unserem Kurs fest und jetzt ist es Zeit, dass sich die anderen da bewegen. Wer ist übrigens völlig egal. Ich hätte auch nichts dagegen, ein paar Monate mit Neos und Grüne zu regieren, wenn es darum geht, das Innenministerium in jeden Deckel, Aktendeckel dort drinnen umzudrehen, dann blenden wir halt einmal 3 Monate andere Projekte aus. Da steht jetzt eh auch alles im Stillstand. Also da gibt es viele interessante Ansätze und die ÖVP und die SPÖ vor allem wissen, wie gefährlich das für sie ist, dass jemand in der Sache für die Menschen Politik macht und nicht für sich selbst.
Systemwechsel, Mitgliedschaften gleich einmal wegräumen.
Ja. Sie haben es angesprochen, Systemwechsel. Sie haben jetzt umfangreich skizziert, wie das in etwa aussehen könnte. Jetzt ist ein Thema, Sie sind sehr optimistisch, was diesen Weg betrifft, beide. Jetzt gibt es aber das Thema ethnische Wahl. Die Massenmigration wird ja nicht nur aus Nächstenliebe und Menschlichkeit gemacht von den maßgeblichen Parteien. Sie haben die ÖVP angesprochen, die ja in der typischen Akt der Heuchelei den Bürgern konservative Politik vorheuchelt und dann letzten Endes andere Politik. Sie haben das Thema Klima oder Gender angesprochen, aber auch im Bereich der Migration eine andere Politik macht. Es wird versucht, eine Ersetzungsmigration durchzuführen, dass immer mehr Menschen, in Wien sieht man es ja sehr stark schon und in den Städten hat ja auch die FPÖ bei Weitem nicht in allen Städten in Österreich immer Platz 1 erringen können, weil dort schon sehr starke Migration stattgefunden hat. Dieses Projekt geht ja weiter, es gibt ja nach wie vor offene Grenzen, es gibt Massenmigration und jetzt wird ein Begriff ständig kriminalisiert, nämlich das Gegenteil, die Gegenbewegung zur Migration, nämlich die Remigration, die Rückführung von Fremden. Das wird aktuell wieder im Verfassungsschutzbericht, erst vor wenigen Wochen erschienen, kriminalisiert als rechtsextreme Strategie bezeichnet. Die FPÖ verwendet diesen Begriff, zumindest teilweise, Herr Schnettlitz, als Parteistratege. Was sagen Sie? Darf die FPÖ diesen Begriff noch verwenden? Wird sie ihn noch verwenden? Oder wird man davon Abstand nehmen? Wie gehen Sie damit um?
Da geht es um keinen Begriff, sondern da geht es um ein klares Programm, das nichts anderes ist als auch das offizielle Programm der USA, was eine bestimmte Linie rund um Migration, Zuwanderung und Ähnliches betrifft. Und vielleicht möchte ich nur ein bisschen den Blickwinkel erweitern. Remigration kann auch bedeuten, irgendwohin zurückkehren zu können, nachdem er vorher vertrieben wurde. Also der Begriff umfasst weiter aus Sicht von Österreichs ist, wer sich bei uns nicht ordentlich integriert, straffällig wird und kein ordentlicher Teil dieser Gesellschaft wird, den brauchen wir nicht in unserem Land. Die Zuwanderung steuert schon ein Staat und wenn ich die Zuwanderung steuere, dann muss ich auch die Konsequenzen steuern können. Nichts mehr, nichts weniger sagt dieser Begriff. Und Remigration bedeutet nicht nach Herkunft zu sagen, wie man versucht zu behaupten, wir wollen alle loswerden, die jetzt Hausnummer alle deportieren, glaube ich, habe ich sogar den Ausdruck gehört. Das ist doch nur der Versuch, das Ganze in ein schiefes Licht zu rücken. Das wollen wir nicht, aber wenn jemand zu uns kommt und glaubt, unser Gastrecht oder unseren Schutz mit Füßen treten zu dürfen, dann muss er auch wieder die Möglichkeit sein, dass es die Konsequenz setzt, dass er unser Land verlässt. Und natürlich werden wir an dieser Linie, und da geht es wie gesagt nicht um Begrifflichkeiten, an dieser Linie festhalten. Und da ist es schon spannend, dass der Verfassungsschutz jetzt eben in diesem Beispiel versucht, Einfluss aufs Parlament zu nehmen und auf Politiker und Parteien zu nehmen, die hier einfach in der Gesetzwerdung eine andere Haltung vertreten, um die derzeitige Haltung der Kriminalität in Wahrheit einzuzementieren. Heute, parallel bei der Plenarsitzung, hat es sogar einen Ordnungsruf dafür gegeben, dass eine Abgeordnete von uns den Begriff Remigration gebraucht hat. Das heißt, man darf quasi ein anderes Wort für Abschiebung im Parlament nicht einmal mehr verwenden. Das zeigt, wo da die Reise hingeht. Wir werden aber daran festhalten. Und vielleicht noch ein Wort zum Verfassungsschutz, der sich ja dadurch selbst komplett delegitimiert, weil was bedeutet das, wenn man den österreichischen Gesetz, in der österreichischen Gesetzwerdung angeblich Politiker und deren Büros beobachtet, weil sie Begriffe verwenden, die bei der USA auch Staatsräson und Staatsprogramm sind, beobachtet dann die DSN jetzt gerade aktuell auch alle amerikanischen Vertreter auf österreichischem Boden und die amerikanischen Diplomaten und deren Familien, die sich zurzeit in Wien und in Österreich aufhalten. Also ich hätte da gern wirklich einmal vom Innenminister eine Stellungnahme dazu. Oder dürfen das Amerikaner auf österreichischem Boden dann völlig narrenfrei sagen, aber freiheitliche Politiker Politiker nicht. Dann sind wir nämlich wirklich in der politischen Verfolgung wie zur dunkelsten Zeit in der Geschichte Österreichs von Einzelpersonen und von Parteien, die dem System nicht genehm sind. Und dann muss man das ganz offen und in einer Vorwärtsbewegung auch diskutieren. Ich sehe uns da ganz und gar nicht in einer Abwehrhaltung. Ich finde es eher ganz problematisch, dass viele Medien und Systemmedien da zusehen oder vielleicht sogar in den Chor derer mit einstimmen, die es gut finden, dass im Jahr 2026 politische Büros aufgrund ihrer Meinung vom Staatsapparat mitten in Österreich verfolgt werden. Und das im Haus der Demokratie hier im österreichischen Parlament beobachtet werden angeblich. Und offensichtlich scheint das normal zu sein und keiner scheint sich daran zu stören. Wir werden da nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir werden weiter Politik für die Bevölkerung machen. Und ich kann auch eins dazu sagen und natürlich da Schritt für Schritt auch in Richtung Amtsmissbrauch und Co. beobachten. Weil wenn sich jetzt herausstellt, dass das offizielle Innenministerium nichts von diesen 10 bis 20 Beobachtungen weiß, aber der ORF daran festhält, der staatlich-rechtliche Rundfunk, dass die Informationen aus dem Innenministerium zum Beispiel stammen, dann bleibt nur übrig, dass sich im Innenministerium wiederum ein tiefer Staat entwickelt hat, der eigenmächtig unter zum Beispiel Amtsmissbrauch hier Politiker verfolgt und bespitzelt. Dann kann man ja auch nicht zur Tagesordnung übergehen. Also da weiß ich nicht, ob man sich da eine Freude gemacht hat, derer, die jetzt da versuchen, gegen die FPÖ irgendwie mit erfundenen Geschichten oder mit wirklich realen Spitzelungen vorzugehen. Mhm.
Ein wesentlicher Treiber für das Innenministerium ist ja das seitdem bekannte Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, kurz DÖW. So wie andere NGOs wird diese Institution jährlich mit 100.000 Euro zugeschüttet. In den letzten Jahren waren es mehrere Millionen Beträge, die das DÖW bekommen hat, Steuergeld. Und dort wird bespitzelt, denunziert, beobachtet, immer aus einem sehr radikal linken Blickwinkel. Alles, was Mitte oder rechts der Mitte ist, wird gleich aus rechtsextrem gebrandmarkt. Die haben ein neues Buch rausgebracht. Da wird ihre Partei als eine Partei, die im Kern rechtsextrem sei. Sie haben anlässlich der 70-jährigen Parteigeschichte ein Buch über die FPÖ auch herausgebracht. Die Partei, die angeblich rechtsextrem ist, wird vom DÖF so genannt. Wie wird es dem DÖF gehen unter einer FPÖ-Regierung? Wird das DÖF zittern müssen? Wird es einen Geldregen geben? Wie wird es anderen linken NGOs gehen? Was können Sie da etwas verraten? Natürlich viele Leute, die diese Arbeit, dieses Denunziantenwesen beobachten, auch die Antifa-Vereine, sind natürlich sehr neugierig, was eine FPÖ verspricht, was dann mit diesen Vereinen passieren wird.
Also für uns Freiheitliche ist immer ganz klar gewesen, hat ja Herbert Kickl auch schon öfter gesagt, dass es schlicht und ergreifend nicht sein kann, dass eine private Organisation, ein privater Verein wie das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, das man ja alles Mögliche heißen darf, mittlerweile auch gerichtlich bestätigt, dass die dann schlussendlich mit hoheitlichen Aufgaben ausgestattet werden. Also wenn die ATG-Berichte angefertigt werden, dann wäre das einmal die grundsätzliche Aufgabe des Verfassungsschutzes und wir sehen das natürlich als sehr problematisch an, dass man dem Dokumentationsarchiv offenkundig Informationen aus dem Sicherheitsapparat herausgibt, damit die dann einen Bericht konstruieren können, weil nichts anderes ist es, der nichts anderes zum Ziel hat, als eine politische Waffe gegen die stärkste Partei im Land zu sein. Und wir haben das auch gemeinsam mit dem Plagiatsforscher Stefan Weber sehr gut herausarbeiten können. Bin wirklich sehr froh, dass er sich die Mühe gemacht hat und das auch wirklich wissenschaftlich analysiert hat und wo wir auch nachweisen konnten, dass das Dokumentationsarchiv einfach nur sozusagen, um sein Ziel zu erreichen, auch schlicht und ergreifend wissenschaftliche Definitionen umformuliert, die ohnehin schon fragwürdig sind. Aber dann sozusagen gibt es dann noch einmal die Spezialversion vom Dokumentationsarchiv, um ja in genau diesem Zielgebiet dann zu landen und sagen zu können, dass wir eine rechtsextreme Partei sein. Ja. Und das Ganze ist ja insofern interessant, weil es ja immer wieder die gleiche Blase ist, wo dann sozusagen zuerst die Zahlen auch selbst generiert werden, die man dann anprangert. Ja. Beispiel, beim Rechtsextremismusbericht hat man zum Beispiel nur die Zahlen hergenommen von angezeigten, angeblich rechtsextremistischen Taten. Ja. Man hat aber völlig verabsäumt, sich das Gleiche dann auch auf der anderen Seite anzusehen, nämlich wie viele Verurteilungen das es gibt. Ja. Das heißt, man kann feststellen, dass zwar die angezeigten Taten, dass die im Steigen begriffen sind, aber, und das ist ja für mich der springende Punkt, die gerichtlichen Verurteilungen ganz stark abgenommen haben. Ja. Und das ist natürlich die Grundlage dafür, dass man einen Vernaderungsschutz Regierungsstaat macht. Denn es sind ja in der Regel genau diese Organisationen, die da im Dunstkreis vom Dokumentationsarchiv mit teilweise personellen Überschneidungen agieren, die ja erst diese Anzeigen sozusagen einbringen. Aktuelles Beispiel, SOS Mitmensch, die gehen gerade gegen unsere Abgeordnete Petra Steger vor. Da geht es um Kommentare auf der Facebook-Seite und so weiter. Das heißt, die generieren sich das, was sie dann schlussendlich zur Verurteilung der FPÖ heranziehen selbst. Das ist also so ein Zitationskreislauf, den man sich da selbst geschaffen hat. Und da haben wir null Verständnis dafür, dass da irgendein öffentliches Geld drinnen landet, sondern der Staat soll seine hoheitlichen Aufgaben natürlich ausführen und auch entsprechend nachverfolgen, keine Frage. Aber dann muss man schon mal auch wieder einen Punkt machen. Und das, wie gesagt, also das Ganze dann privat auszugliedern an einen links-linken Verein, ja, der noch nie irgendwie im Sinn gehabt hat, objektiv zu sein, können wir nicht tolerieren. Und vielleicht noch ganz kurz auch ein Wort zu dieser berühmten Verfassungsfeindlichkeit, die immer wieder in den Raum gestellt wird. Das ist eine Entwicklung, die ihren Ausgang in der Bundesrepublik Deutschland genommen hat. Und man versucht jetzt halt auf niedrigem Niveau, aber doch, und das sollte uns immer ein bisschen alarmieren, in Österreich auch zur Anwendung zu bringen. Aber der Begriff der Verfassungsfeindlichkeit ist ja das Gummiinstrument schlechthin, ne? Weil Verfassungsfeindlichkeit wird ja auch dann sozusagen dadurch belegt, indem man vorher irgendwelche Definitionen selbst fabriziert in linken Denkwerkstätten, wenn man da überhaupt vom Denken sprechen kann, was dort gemacht wird. Und das wird dann schlussendlich dann als Grundlage für die Verurteilung einer politischen Partei herangezogen. Und wenn wir jetzt den Begriff der Verfassungsfeindlichkeit, wenn wir den wirklich wortgetreu auslegen würden, ja, dann müsste in Wahrheit der Verfassungsschutz schon den Neos auf den Fersen sein. Ja. Denn die Frau Meindl-Reisinger ist es, die schlussendlich die Verfassung mit Füßen tritt, indem sie ständig von den Vereinigten Staaten von Europa faselt. Ja. Verfassungsfeindlich kann es nicht sein, denn wenn ich die Vereinigten Staaten von Europa haben möchte, kommt das der Auflösung Österreichs gleich. Das muss man in der Drastik schon auch mal sagen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Darauf möchte ich gleich zurückkommen, nämlich auch Neutralität. Ich habe noch einen dicken Fragekatalog vor mir, muss deswegen ein bisschen auf die Tube drücken. Ich muss trotzdem noch mal kurz auf den Bevölkerungsaustausch zurückkommen. Und zwar nicht auf einen Begriff herumreiten, sondern auf einer ganz einfachen Frage. Kriminelle Ausländer auszuweisen ist ja in der Programmatik der FPÖ ein Fixbestandteil. Schon Jörg Haider hat vor Jahrzehnten das Ausländervolksbegehren und andere Pflöcke eingeschlagen, um immer wieder hier klare Position zu beziehen. Das wird aber in der Politik natürlich nie umgesetzt von den anderen Parteien, weil sie das überhaupt nicht wollen. Herr Schnedlitz, wie geht die FPÖ mit der Frage um? Wir haben mittlerweile sehr viel Pass-Österreicher, Menschen, die in den letzten Jahren einen österreichischen Pass bekommen haben. Gibt es Leute, die sind notorisch kriminell, gehen nur ins Gefängnis rein und wieder raus, haben nie gearbeitet, liegen nur dem Steuerzahler auf der Tasche, integrationsunfähig, vielleicht auch Clanmitglieder oder ähnliches. Muss es die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, diesen Leuten auch den Pass abzuerkennen, sie auszuweisen?
Natürlich, aber lassen Sie mich, um diese Frage zu beantworten, sogar noch einen Schritt zurückgehen. Wir sollten einen Schritt vorher auch die Frage beantworten, muss es unbedingt sein, aus den Lehren der letzten Jahrzehnte, dass es einen Anspruch gibt für irgendjemanden, der von einem anderen Kontinent gibt, dass er überhaupt eine Staatsbürgerschaft bei uns erhalten kann? Muss man Staatsbürgerschaften an Fremde überhaupt vergeben? Wenn wir diese Frage einmal beantworten, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass wir sagen müssen, okay, wenn es diese Möglichkeit gibt, unter gewissen Voraussetzungen, nicht automatisch für jeden, unter gewissen Voraussetzungen, dann muss es auch die Möglichkeit auch wieder eine Aberkennung geben. Ich will jetzt eine Staatsbürgerschaft aufgrund ihrer Höhe nicht mit einem Führerschein vergleichen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber von der Systematik her, wenn ich etwas verleihe, dann muss es auch die Möglichkeit geben, dass es unter Missbrauch dieser Verleihung, dass ich das auch wieder entziehe, und zwar nicht nur auf Zeit, sondern bei Straffälligkeit natürlich auch auf Permanenz, und es ist gar keine Frage, dass ich diese Frage beantworten muss. Aber ich muss zuerst, um auch die freiheitliche Programmatik ganz klar zu machen, ich muss zuerst auch eine viel härtere Zugangsvoraussetzung zumindest zur Staatsbürgerschaft schaffen, wenn nicht sogar sagen, unter gewissen Voraussetzungen gibt es einfach keine Staatsbürgerschaft mehr. Das ist ja kein Ramsch-Artikel, wo irgendein Afghane oder Syrer einen Rechtsanspruch erwirkt, nur weil er bei uns illegal über die Grenze kommt, dass er irgendwann österreichischer Staatsbürger wird. Also so absurd ist es derzeit, und deshalb passiert Folgendes jetzt nach 10 Jahren, dass sehr viele, die unter der Flüchtlings- und Asylkrise 2015 zu uns gekommen sind, dass sehr viele jetzt die Staatsbürgerschaft beantragen werden, die Hürde sehr, sehr gering ist, und all jene, die jetzt nicht, mit Betonung auf nicht und keine guten, wertvollen Bürger in Österreich geworden sind, die damals gekommen sind, sondern teilweise negativ aufgefallen sind und so weiter, jetzt einen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft haben, und dann unser zum Beispiel zuständiger blauer Landeshauptmann in der Steiermark, wenn er nicht aufgrund von Amtsmissbrauch aus dem Amt des Landeshauptmanns hinaus befördert werden will, verpflichtet ist, obwohl er anderer Meinung ist, die Bundesgesetze zu vollziehen, die österreichische Volkspartei federführend vorgibt, und an Syrer und Afghanen, die teilweise vielleicht sogar schon straffällig wurden, jetzt als blauer Landeshauptmann die Staatsbürgerschaft zu vergeben. Und ich sage Ihnen jetzt, was jetzt auf uns zukommen wird, dann wird die österreichische Volkspartei hergehen und wird sagen, es hat noch nie so viele Einbürgerungen von Afghanen und Syrern gegeben, die die Staatsbürgerschaft erhalten haben, wie unter dem blauen Landeshauptmann Kunasek. Das wird dann der Schmäh sein. Und man vergisst, wer die Leidtragenden unter diesem politischen Schmäh sind. Das sind die Bürger in Österreich, das sind die österreichischen, das ist die österreichische Staatsbevölkerung, die dann nicht sicher lebt, die dann zum Beispiel Opfer wird von Kriminalität und Co. Und der Herr Kunasek hat gar keine Möglichkeit, dass er dem einen Riegel vorschiebt, weil wenn er sich in den Amtsmissbrauch hineinsetzt und die Gesetzesvollziehung amtsmissbräuchlich anwenden würde, dann war er Landeshauptmann, dann kommt der andere, ein Schwarzer, dann war es eine super Geschichte von der ÖVP, und sie sind wieder dort, wo sie sind, genau dort, wo wir etwas verändern würden. Und das zeigt schon, wie wichtig das ist, dass bei uns auf Bundesebene dieser Systemwechsel kommt. Und ein Systemwechsel ist eben nicht nur ein Wechsel auf einen Posten, sondern wenn man dort sitzt, etwas auch anderes zu machen.
Jetzt haben Sie die Neutralität angesprochen und haben Verfassungsbruch schon vorweggenommen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Gerade aus den Reihen der Neos, Frau Meinl-Reisinger und andere, sagen ja, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Man muss ja sozusagen jetzt ein moderneres Modell wählen. Aber ist das nicht eben verfassungsfeindlich? Sie haben es ja schon angeschnitten. Die FPÖ hat ja hier eine sehr kompromisslose Haltung zur Neutralität.
Absolut, und man kann ja auch nicht ein bisschen neutral sein, man kann ja nicht halbschwanger sein, und genau das ist der springende Punkt. Also wenn man sich selbst in einem der wichtigsten Verfassungsgesetze zu eben genau dieser Neutralität verpflichtet hat, dann ist man auch verpflichtet, das zu leben, und wir merken, dass man auch da, wie es immer passiert, in allen Bereichen der österreichischen Innenpolitik, wo die Systemparteien mitreden, dass man auch da versucht, das über die Hintertür auszuhebeln. Nicht? Weil man hat ja dann gesagt, ja, es gibt einmal eine grundsätzliche Neutralität und dann gibt es die militärische Neutralität und so weiter. Man versucht es schon auseinander zu dröseln. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, also wenn es die Systemparteien nicht verstehen, dann muss man es in der Verfassung nochmal nachschärfen. Und das ist auch unsere Festung Neutralität, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn eines muss man schon wissen, und gerade in außenpolitisch und geostrategisch herausfordernden Zeiten wie jetzt, ist die Neutralität aus unserer Sicht, und dazu stehen wir natürlich, ein echter Segen und ein Vorteil, den man auch haben kann, weil man sich als neutrales Land natürlich auch vermittelnd in all diese Konflikte, die es momentan gibt, einbringen kann. Und das ist auch die Grundlage dafür, warum Österreich in den letzten Jahrzehnten ja auch wirklich international ein sehr, sehr großes Vertrauen genossen hat, warum wichtige internationale Organisationen auch ihren Sitz in Wien haben. Wir wären kein UNO-Sitz zum Beispiel, wenn man nicht darauf gesetzt hätte, dass wir uns neutral verhalten. Es geht um die Atomenergiebehörde, es geht um die OSZE und vieles andere. Man kann natürlich die Organisationen grundsätzlich hinterfragen, aber es hat zumindest internationales Commitment gegeben, dass man Österreich diesbezüglich vertraut. Und was die Systemparteien und diese Verliererkoalition jetzt machen, ist es dieses Vertrauen, das noch immer bis zu einem gewissen Grad da ist, natürlich aufs Spiel zu setzen. Denn dieses absolute parteiische Agieren im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und auch in vielen, vielen anderen Krisenfällen, die es leider Gottes weltweit gibt, das zeigt, dass man diesen Pfad verlassen hat. Und ich denke, da müssen wir ganz, ganz dringend wieder hin zurück, weil die Neutralität nicht nur eine Neutralität ist, die dazu führt, dass wir international anerkannt werden, sondern weil es aus unserer Sicht auch ein ganz, ganz wichtiger Schutzfaktor für die österreichische Bevölkerung ist, weil wenn ich nicht Teil eines Konflikts sein kann, dann werde ich auch nicht zum Ziel. Das Gegenteil macht die Bundesregierung mit dieser Politik und mit der Kriegstreiberei, die auch seitens der ÖVP, SPÖ und NEOS-Regierung da vorangetrieben wird. Man hält ja da mit den Wölfen mit in der Europäischen Union. Die machen Österreich auch zu einem gefährdeten Land. Und ich glaube, da sind wir unseren Kindern schuldig, dass wir diese Gefährdungslage sofort wiederum zurückfahren und dafür sorgen, dass Österreich auch weiterhin ein sicheres Land ist, das nicht in irgendwelche Konflikte hineingezogen wird.
Vielleicht eine konkrete Frage an Sie, Herr Schnedlitz. Sollte im Falle einer FPÖ-Regierungsbeteiligung FPÖ, also die österreichischen Steuerzahler, sollten die weiterhin Geld in die Ukraine entsenden, ob nun offen für Rüstungsproduktionen oder für humanitäre Hilfe oder was auch immer, sollte weiter Geld zu Selenskyj fließen?
Die Freiheitliche Partei war, glaube ich, die erste Partei Europas, die verlangt hat, dass das endet. Nicht nur wegen der Korruption, sondern weil wir der Meinung sind, dass zumindest in Zeiten, wo man von der Regierung budgetär so dasteht, dass man bei Pensionisten die Pensionen kürzen muss, bei Familien den Rotstift ansetzt und die Bevölkerung hart trifft mit Sparmaßnahmen, dass es in diesen Zeiten nicht sein kann, dass man österreichisches Steuergeld ins Ausland schickt. Nirgends ins Ausland. Natürlich gehört da auch die Ukraine dazu, weil dass ich sage, damit die weiter Krieg führen können, natürlich weiß ich, dass das immer in einem anderen Kleid daherkommt und aufgrund der Hilfe und des Zusammenhalts und die Werte des Westens, aber egal mit welchem Wording man das aufladet, es hat kein Steuergeld ins Ausland zu fließen in Zeiten wie diesen. Und wenn ich dann obendrein Geld in Richtung Kriegstreiberei und in Richtung Korruption schicke, wie es in der Ukraine bekanntermaßen der Fall ist, dann ist man aus unserer Sicht Teil der Korruption. Ich glaube, man muss das in dieser Härte ausdrücken. Zur Korruption gehört immer, wenn man weiß von der Korruption und weiter Geld hinschickt, auch der Zahler dazu. Und der wird nun Teil dieses gesamten Systems. Und dann sprechen wir jetzt aktuell, weil alles bekannt war und auch im österreichischen Parlament von uns aufs Tableau gehoben, auch diskutiert wurde, dann schickt man Milliarden in der Ukraine, trotzdem wissen, dass dort das Geld im Korruptionssumpf versickert. Und das muss man sich dann genau anschauen, wer da verantwortlich ist, dass da dann trotzdem Milliarden hingeschickt werden. Das wird wiederum ein langer Prozess der Aufarbeitung. Aber das Erste, was man natürlich drücken muss aus unserer Sicht, ist eine Stopptaste. Das ist die Stopptaste statt der Überweisungstaste, was die Geldflüsse überhaupt in Richtung Ukraine und Ausland betrifft.
Jetzt Richtung Stichwort Geldflüsse. Sie haben ja aufgedeckt im österreichischen Nationalrat, dass knapp 20 Milliarden an Bargeld, Edelmetallen, Gold von Österreich oder durch Österreich oder aus Österreich, man weiß es ja nicht so genau, in die Ukraine gebracht wurde. Und das Finanzministerium hat zwar diese Summe eingestanden, aber sie wissen nicht, von wem das Geld ist, an wen das Geld geht, wofür das Geld verwendet wird. In Zeiten, wo der Bürger immer mehr unter Druck gesetzt wird, wenn er einen Tausender zu viel vielleicht in der Geldtasche hat, Bargeld, Obergrenzen und so weiter. Wie kann das sein, dass so etwas, solche gigantischen Transfers, 20 Milliarden, das ist ja nicht nichts, ja, das sind ja Summen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das einfach da durch Österreich geschleust wird oder aus Österreich geschleust wird? Und wie könnte man so etwas abstellen, damit der österreichische Staat gerade unter Korruptionsverdacht hier besser eine Übersicht bekommt?
Ja, das ist wirklich eine bemerkenswerte Anfragebeantwortung, die ich da bekommen habe. Und der Ursprung der Geschichte liegt ja in dem damals im ungarischen Wahlkampf gestoppten Geldtransport, der schon in Österreich seinen Ausgang genommen hat und wo man erstmals festgestellt hat, dass das ein Geldtransporter war, der übrigens mit ukrainischen Geheimdienstleuten besetzt war, was insofern schon einmal interessant ist, dass hier offenkundig regelmäßig Geld von Österreich, Bargeld nämlich und Edelmetalle, von Österreich in die Ukraine ins Kriegsgebiet geführt wird. Und das hat mich dazu veranlasst, diese Anfrage zu machen. Und ich wollte schlicht und ergreifend nur wissen, ob das ein einzelner Transport gewesen ist oder ob das eben regelmäßig stattfindet und wenn ja, in welcher Intensität. Ja, und das war wirklich unglaublich, was wir da zutage gefördert haben. Und wie gesagt, das muss man sich einmal vorstellen. Also rund 20 Milliarden in Bargeld aufgeteilt zwischen Euro-Banknoten und Dollar-Banknoten und dann noch Edelmetalle dazu, die mir übrigens in dieser Anfragebeantwortung als viel zu wenig erscheinen, wenn man den einen Transport hernimmt, der von den Ungarn hops genommen worden ist. Und da stehen sich natürlich schon einige Fragen. Also der Finanzminister weiß zum Beispiel, dass diese Transporte genehmigt worden sind und wie hoch auch die Beträge waren, die transportiert worden sind, weiß aber nicht, oder will uns glauben machen, dass er nicht weiß, von wohin. Ich meine, ich bringe da immer das Beispiel des privaten Bürgers, wenn der zum Beispiel hergeht und 12.000 Euro oder mehr als 12.000 Euro auf sein Privatkonto einbezahlt, wenn es ihm nicht vorher schon gedebankt worden ist, dann muss der damit rechnen, dass die Kobra vor der Tür steht und dass er unter Geldwäscheverdacht steht. Und da werden Milliardensummen transferiert und keiner weiß, woher die kommen und wohin die gehen. Und da gibt es aus meiner Sicht in Wahrheit nur zwei Antworten dafür. Und zwar auf der einen Seite könnte das mit organisiertem Verbrechen zu tun haben oder mit hochgradiger Korruption. Denn warum sonst braucht man in der Ukraine dermaßen hohe Geldbeträge? Also das wird es noch aufzuklären gelten. Ich werde auch eine Folgeanfrage dazu stellen. Und wie gesagt, also wenn der Bürger bis ins kleinste Detail durchleuchtet wird und alle Geldflüsse transparent gemacht werden müssen und auf der anderen Seite lastwagenweise das Geld von Österreich in die Ukraine gebracht wird in ein Kriegsgebiet, was übrigens auch punkto Neutralität wiederum ein sehr interessanter Zugang ist, warum wir sozusagen den ukrainischen Markt mit Bargeld versorgen, wohin auch immer, ja, dann würde ich schon sagen, dass das der österreichische Staat wissen soll, worum es da geht und was hier passiert und womit auch diese, was auch mit diesem Geld finanziert wird oder wo das hingeht, was man damit macht.
Mhm. Ganz kurz möchte ich noch beim Bargeld bleiben. In Zeiten von digitaler Euro und Digitalisierung im Allgemeinen wird das Bargeld immer weiter zurückgedrängt mit Obergrenzen und so weiter. Welche Sofortmaßnahmen würde die FPÖ einführen, um das Bargeld als Symbol der Freiheit auch erhalten zu können?
Genau das ist das, was wir sagen. Und Herbert Kickl hat es ja auch schon oft erwähnt. Also Bargeld ist schlicht und ergreifend gedruckte Freiheit und daran halten wir fest. Und im Prinzip ist es ja so, dass sich die Europäische Union und alle, die sozusagen einen digitalen Euro haben wollen, ja selbst ad absurdum führen. Nicht? Auf der einen Seite gibt es ein schwer korruptes System Selenskyj, das offensichtlich lastwagenweise Milliardenbeträge ins Land importiert von Bargeld. Warum, wenn alles mit dem elektronischen Euro so gut funktionieren würde, warum braucht man das dann? Und auf der einen Seite, das heißt also, wenn es um korrupte Systeme geht, ist man nicht so bargeldfeindlich. Wenn es aber darum geht, die Bürger zu kontrollieren und vielleicht am Ende des Tages über diesen elektronischen Euro auch ein Sozialpunktesystem einzuführen, wo man dann eben nur mal gewisse Dinge kaufen kann, wenn man nicht so ist, wie sich das System vorstellt, ne? Dann sieht man, wohin die Reise gehen soll. Also aus meiner Sicht ist der digitale Euro ein wirklich großes Problem und auch eine weitere Bedrohung unserer Grund- und Freiheitsrechte, das schlussendlich nur ein Ziel kennt, nämlich die Bürger gefügig zu machen, in einer Abhängigkeit zu halten und jedenfalls rund um die Uhr zu kontrollieren. Also ein klares Nein zur Abschaffung des Bargeldes. Wir sind für den Fortbestand des Bargeldes, weil man damit natürlich auch die bürgerlichen Freiheiten garantieren kann.
Gegen Ende dieses Interviews, es kommen zwar noch zwei, drei Fragen, aber wir leiten sozusagen das letzte Drittel ein. Und da habe ich eine Frage an beide, ich würde gerne beim Herrn Schnedlitz beginnen. Wenn Sie ein paar für Sie die wichtigsten Sofortpunkte formulieren könnten, was würde geschehen, wenn die FPÖ tatsächlich Gestaltungsfreiheit hat? Also gehen wir mal von möglichen Regierungskonstellationen weg, sondern die FPÖ hat die entscheidenden Ministerien, die FPÖ hat den Kanzler in der Republik. Was wären die ersten Sofortmaßnahmen, die Ihnen ganz besonders wichtig wären, damit man auch eine Veränderung im Land spüren kann?
Ich glaube, ich versuche es ein bisschen, nachdem die Frage zum Kollegen Hagen auf Mega auch noch kommt, umzudrehen, nämlich wo man auf die Stopptaste drücken könnte. Das heißt, mit einer Streichliste zu beginnen, nicht mit Versprechen. Die Menschen kennen das ja mit den Wahlversprechen ohnehin zu Genüge. Also wir würden definitiv Stopp drücken, was die illegale Zuwanderung und die Einreise nach Österreich betrifft, mit einem Asylstopp, dass der auch wirklich ein Asylstopp ist. Und wir würden das aushalten, sicher auch. Wir würden auch das auch durchkämpfen. Und wenn die EU glaubt, uns dafür strafen zu müssen, dann soll sie uns strafen. Dann ist es eines von vielen Verfahren. Dieser Asylstopp wird mit der Freiheitlichen Partei definitiv kommen. Das ist der erste Befreiungsschlag, den es braucht, damit es nicht noch schlimmer wird. Ähnlich geht es dann weiter, was das Geld betrifft. Einen Stopp für alles, was nicht vom Ausland hereinkommt, illegal, sondern was ins Ausland hinausfließt, solange unser Budget nicht so gesundet ist, dass die Österreicherinnen und Österreicher sagen, uns geht's super gut und wir sind jetzt auch von den Steuern und so weiter so entlastet worden, jetzt haben wir wieder was zu verschenken. Solange das nicht gegeben ist, wird mal der Stopp gedrückt bei allem, was ins Ausland hinausfließt, aber auch, und dann beim dritten Punkt, wo wir Stopp drücken würden, bei sinnlosen Förderungen für irgendein Minderheitenprogramm, wo ganz Österreich dann für eine Handvoll, verzeihen Sie mir den Ausdruck, für eine Handvoll Vögel bezahlt, ohne Mehrwert für die breite Masse oder die breite Bevölkerung. Da bin ich dann bei ganz, ganz vielen NGOs, nicht bei den freiwilligen Organisationen, wie die anderen Parteien versuchen, weiß zu machen, wenn wir von NGOs sprechen, da meinen wir nicht Feuerwehren, Rotes Kreuz, was die Blaulichtorganisation und den Rettungsdienst betrifft, durchaus auch das Rote Kreuz, was wiederum den Asylbereich spricht, den kann man sich schon näher ansehen, ob da Geld hineinfließen muss oder ob es nicht schlecht wäre, gut wäre fürs Rote Kreuz, wenn man sich auf den Kernbereich des Rettungsdienstes eher konzentrieren würde. Also all das, was kein Mensch innerhalb von Österreich braucht und der Bevölkerung hilft, das soll auch nicht die Bevölkerung bezahlen. Es kann durchaus, die Freiheit der Kunst ist uns wichtig, jemand in einem Urinbecken schwimmen, aber kein Steuergeld dafür benutzen müssen. Wenn das alles so toll ist und so gewünscht ist vom österreichischen Steuerzahler, dann wird sich das auch sicherlich mit Eintrittspreisen finanzieren lassen oder Ähnlichem, egal ob in Venedig oder bei uns im eigenen Land. Und dann muss man bei ganz, ganz vielen Dingen Stopp drücken, die einfach, um nicht zu lang zu werden, Überhand in der Verwaltung genommen haben. Und da bin ich jetzt gar nicht bei diesem ganzen Unsinn von Formularen, die keiner braucht. Aber ich habe einmal auch zu einem Landwirt gesagt, bitte keine Forderungen, bringt mir eine Streichliste, all das, was der Bauer nicht braucht. Und diese Streichliste, so werden wir dann in die Regierung hineingehen und werden einmal grob streichen, was dann nur dazu da ist, damit ihn der ÖVPler seinen Sohn in der Arme beschäftigt, aber dem Bauernstand und auch dem Konsumenten, der die Produkte dann konsumiert, hoffentlich gesunde Produkte aus Österreich, die er im Geschäft kauft, nichts helfen. Also wir würden mit einer Streichliste hineingehen und würden bei ganz, ganz vielen Dingen die Stopptaste drücken, bei ganz, ganz vielen Positionen und beim Filz, der sich aufgebaut hat, den kein Mensch braucht, weil es nicht einzusehen, dass die Allgemeinheit immer für Blödheiten bezahlt. Genau das würden wir abstellen, egal ob der Zuwanderungsbereich, der Geldbereich, und jetzt könnte ich natürlich ewig so weitermachen.
Aber ich glaube, man hat schon ein Bild bekommen, stoppen und streichen. Durch diese Streichen werden ja auch wieder Budgetmittel frei, wo man dann konstruktiv die Österreicher fördern könnte. Haben Sie da vielleicht Ansätze mit einem Sofortprogramm, wie es den Österreichern besser gehen könnte, außer dem guten Gefühl, dass man jetzt nichts mehr verschenkt und niemanden mehr hereinlässt, der hier nichts verloren hat?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, da könnte man auch eine eigene Sendung machen, wie der Michael bereits gesagt hat. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die sofort gesetzt werden müssen, so im Sinne einer Notversorgung des Patienten Österreich, wo man wirklich rasch agieren muss, wenn Herbert Kickl dann auch den Bundeskanzler übernimmt. Und da gibt's halt, denke ich, viele Soforteffekte, die man sofort generieren kann. Der Michael hat ja bereits gesagt, was die ganzen NGOs betrifft, oder kann man auch weitergehen. Wir kennen seit der Corona-Zeit, da ist in Österreich der Förderwahnsinn ausgebrochen. Ja. Es wird alles und jeder gefördert. Das alles natürlich mit Bargeld, wo man jede einzelne Position einmal hinterfragen muss, ob die allgemein irgendwelchen weiteren Nutzen für die Bevölkerung und für die Gesellschaft in Österreich mit sich bringen. Ich bin überzeugt davon, dass man von diesem ganzen Förderwahnsinn wahrscheinlich 90% einstellen kann, weil er sinnlos ist. Denn Wirtschaftsförderungen zum Beispiel, die brauchen nicht mit der Gießkanne verteilen, denn entweder funktioniert ein wirtschaftliches Konzept oder es funktioniert nicht. Und da hat man immer versucht, mit Förderungen noch zusätzlich Geld hineinzupumpen, was völlig sinnlos ist. Was die Wirtschaft braucht, ist am Ende des Tages sind vernünftige Rahmenbedingungen und nicht irgendwie ein Bürokratiewahnsinn, der jeden schon nur mehr aufstöhnen lässt, dann hohe Energiepreise, wo es natürlich sofort darum gehen muss, dass man schaut, dass man die hinunterbekommt, denn sonst ist schlicht und ergreifend die Industrie in Österreich Geschichte. Also da muss man mal ansetzen. Und da werden auf der einen Seite wirklich viele Mittel frei, was den ganzen Förderwahnsinn betrifft. Und auf der anderen Seite, wenn man Österreich wieder attraktiver macht als Wirtschaftsstandort, dann wäre da schon viel passiert. Und wenn man dann immer sagt, naja, die Freiheitliche Partei ist so gegen das ganze Umweltthema und so weiter. Da auch da ist mittlerweile klar, es ist ja in den letzten Tagen auch durchgesickert, dass also die ganze Klimalüge mittlerweile enttarnt ist, ja, weil man auch hier analog zu Corona irgendwelchen bezahlten Wissenschaftlern auf den Leim gegangen ist oder die zumindest dazu verwendet hat, um eine Geschichte zu erzählen, die schlussendlich dann in einer Drohkulisse geendet ist und dann diesen ganzen Green Deal erst sozusagen ins Leben gerufen hat. Der Green Deal bringt unsere Wirtschaft um. Das heißt, man muss wirklich in allen Bereichen mit diesem Green Deal Schluss machen und dort rausgehen. Und wenn das der Europäischen Union nicht gefällt, da bin ich auch bei Michael, dann ist das das Problem der Europäischen Union. Aber wir haben einen gewaltigen Unterschied zu der Situation, in der sich Ungarn noch bis vor kurzem befunden hat. Denn uns kann man nicht damit drohen, dass EU-Gelder eingefroren werden. Wir sind Nettozahler. Ja? Und da bin ich überzeugt davon, dass wir es mit dem Herbert Kickl an der Spitze schon darauf ankommen lassen würden. Also wenn die Europäische Union glaubt, dass uns irgendwo disziplinieren muss und dass man irgendwo Strafzahlungen bekommt und sagen wir, gut, dann zahlen wir einfach nicht den Mitgliedsbeitrag, der von uns verlangt wird und der Fall ist erledigt. Also das glaube ich schon, dass man das durchsetzen kann. Da braucht es halt einfach einmal Stärke. Und noch sind wir in der Position, Nettozahler zu sein. Also ich glaube, da kann man sich auch mit der Europäischen Union wirklich eng anlegen. Ja? Also da bin ich überzeugt davon, dass es hinhaut. Und was wichtig ist, weil wir vorher auch das Thema Migration, Remigration und generell Veränderung der Gesellschaft gesprochen haben. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es im familienpolitischen Bereich, ganz, ganz wichtige Aspekte auch wiederum in den Vordergrund zu stellen, nämlich die Unterstützung der Familien. Das hat ja in Österreich ist das mittlerweile in Vergessenheit geraten. Die Systemparteien haben ja die Familien de facto weggelegt und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, dass man zum Beispiel steuerliche Anreize für Familien mit mehr Kindern setzt und so weiter. Auch da kann man sich einige Anleihen aus Nachbarstaaten wie zum Beispiel Ungarn nehmen oder auch in Irland kann man auch schon, wie es die geschafft haben, dass also die Familiengröße wieder zunimmt. Also alles das sind Maßnahmen, die man setzen muss, um Österreich auf der einen Seite lebenswerter zu machen, um Österreich attraktiver zu machen, auch für die Wirtschaft und schlussendlich dafür zu sorgen, dass es den Patienten in Österreich wieder gut geht und dass er die Intensivstation verlassen kann.
Ich hätte ohnehin noch eine ganz kurze Frage. Wir haben heute sehr oft über die Europäische Union gesprochen, wenn es über die Möglichkeiten des Machbaren geht und dann kommt ja immer die Drohkulisse der EU, die eben bei Ungarn Vertragsverletzungsverfahren, Strafen, Millionenstrafen für geschlossene Grenzen etc. einführt. Kann Österreich eine Vorreiterrolle jetzt einnehmen. Orban ist ja weg. Ja, und wenn vielleicht in ein, zwei Jahren es dann einen Systemwechsel gibt, wie Sie gesagt haben in Österreich, kann das eine Vorreiterrolle sein für andere Staaten in der Europäischen Union. In Deutschland ist ja die AfD seit einigen Wochen auch in den Umfragen klar vorne. Kann das einen Ruck geben, dass sich auch in Deutschland und in Frankreich vielleicht etwas tut?
Ja, das muss so sein. Und wie gesagt, Österreich und die Freiheitliche Partei vor allem mit Herbert Kickl an der Spitze, wir sind ja auch ein Vorbild vieler anderer jüngerer rechtskonservativer Parteien, die es ja in ganz Europa gibt. Wir sind auch Mitbegründer der Patriots for Europe, ist aber ganz, ganz wichtig. Das heißt also, wir sind auch die Speerspitze in Brüssel mit Harald Wilimski an der Spitze. Und natürlich haben wir hier auch die Verpflichtung, der EU die Stirn zu bieten und das werden wir auch tun, denn viele dieser Entwicklungen, die Österreich ja zum Nachteil verändert haben, haben ihren Ursprung ja und den Ausgang ja in der Europäischen Union genommen. Und Dinge, die von Politikern gemacht wurden, können auch von Politikern wieder rückgängig gemacht werden. Und selbstverständlich kann man sich nicht mit der Europäischen Union dann committen und alles das nachbeten und weiterentwickeln, was uns jetzt gerade ins Verderben rettet, nämlich die Entrechtung der nationalen Parlamente, die ganze Migrationsdebatte, die ja jetzt auch gerade im Parlament läuft und vieles andere. Das heißt, da muss man, da ist man auch als Bundeskanzler von Österreich dazu verpflichtet, die nationalen Interessen natürlich in den Vordergrund zu stellen, für die eigene Bevölkerung da zu sein und das nicht irgendwie einmal da der Europäischen Union da irgendwie zu opfern.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
kristallisiert sich gerade ein wunderschöner Gedanken heraus, was das Oberthema unseres Systemwechsels ist. Nämlich soll Politik gemacht werden fürs System, egal ob das die EU ist. Das heißt, braucht es die EU, damit die EU existiert, oder braucht es die EU, damit es den Österreichern und den Österreichern gut geht? Braucht es Parteien, einen Kanzler und Minister, damit die auf dem Posten des Kanzlers und der Minister sitzen, oder damit der Österreicher oder die Österreicherin von jung bis alt einen Vorteil dadurch hat, dass es diesen Politiker gibt? Wir Freiheitliche sind der Meinung, dass alles, was in der Politik gemacht wird, vom Kleinen bis zum Großen, bis zum Wasserkopf in Brüssel, in Österreich nur dann Bestand haben sollte, wenn dies der österreichischen Bevölkerung dient, den Bürgern, dem Volk. Das ist der Volkskanzlergedanken auf allen Ebenen. Und deshalb beginnen wir auch mit einer Streichliste, nicht weil wir Freiheitliche alle streichen wollen, sondern weil wir einen schlanken Staat wollen. Zu streichen auf der Ausgabenseite für Blödheiten bedeutet auch streichen zu können, wenn ich den Menschen das Geld aus der Tasche ziehe. Das heißt, die Steuerhöhe nach unten korrigieren können. Die 45% Steuer auf 25% Steuer, ja, zusammenstreichen und so weiter. Mehr Entlastung wieder zu bieten, was die Familien betrifft, faire Pensionen wieder auszahlen zu können, auch auf der positiven und Zahlseite, das ist dann der Mehrwert, wo wir wieder hin müssen. Das heißt, wenn ich in den Staat etwas einbezahle, das heißt, ich als Bürger liefere eine Leistung ab, dann muss ich auch eine faire Gegenleistung bringen. Und es geht nur um mich als Bürger, es geht nur ums Volk, und wir sind in Wahrheit das Werkzeug, die das sicherzustellen haben. Das ist dieser große freiheitliche Ansatz von Herbert Kickl, und genau in dieser Richtung wollen wir eben die Systemwechseltaste drücken, und auch durchaus da kann Österreich ein Vorreiter sein, dass man sagt, wir sind von einer Europäischen Union, deren einziger Mehrwert in der Sicht der Europäischen Union selbst hauptsächlich liegt und nicht mehr für die österreichische Bevölkerung gegeben wird, dass wir sagen, wir sind von euch nicht mehr erpressbar. Wir brauchen euch nicht. Ihr seid kein Friedensprojekt, wie es uns in den 90er Jahren verkauft wurde. Mittlerweile seid ihr ein Kriegsprojekt. Also man hat komplette Legitimation verloren. Und wenn man ohne Legitimation dann versucht, jemanden zu erpressen, dann weiß man auch aus der menschlichen Erfahrung, wo das endet, nämlich im Ende des Erpressers, den keiner braucht. Und da tut die Europäische Union zum Beispiel sich selbst gerade keinen Gefallen. Und wir Freiheitliche, wir werden da nicht aus falscher Vornehmkeit den Fehler machen, dass wir sagen, wenn wir in der Regierung sind, dann machen wir auch einen Kniefall vor der Europäischen Union. Nein, die einzigen, vor denen wir dienen, das sind nicht die Eliten in Brüssel oder sonst wo, die einzigen, denen wir dienen und Herbert Kickl und wirklich als Diener dienen, und auch wir beide, das ist die österreichische Bevölkerung und sonst gar keinem. Und das sei all denen, die es dann mit einer Bundesregierung der Herbert Kickl unter Anführungszeichen zu tun bekommen, schon mal ins Stammbuch geschrieben.
Das war jetzt ein sehr schön aufgelegtes Schlusswort. Ich kann es aber dabei leider noch nicht ganz belassen. Sie haben sehr beiläufig erwähnt, die Steuern von 45 auf 25 in die Richtung runterzubringen. Können Sie das vielleicht konkretisieren? Geht es da um Einkommensteuer oder um Kapitalgesellschaften, oder wie stellen Sie sich das vor? Weil das macht natürlich mich als Unternehmer sofort hellhörig, und das wird wahrscheinlich viele Zuschauer auch interessieren.
Das war jetzt eine komplette Hausnummer. Bitte daran nicht festzunehmen. Ich hätte genauso sagen können, jetzt vor 10 Minuten von 45 auf 15 und auf 35. Man muss jetzt grundsätzlich schon aber wieder ein sehr komplexes
Steuer reduzieren.
Natürlich, wenn wir die ausgabenseitigen Probleme in den Griff bekommen, dann müssen wir im ersten Schritt aufhören, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Im Übrigen, die freiheitliche Spritpreisbremse hat ja so funktioniert. Aus unserer Sicht geht es nicht darum, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und dann großartig Almosen zu verteilen, wie es diese Bundesregierung mit dem Turbo während Corona begonnen hat, und sich dafür abfeiern zu lassen, dass man Gelder umverteilt. Die freiheitliche Spritpreisbremse hat nichts anderes vorgesehen, als den Menschen weniger Geld aus der Tasche zu ziehen, in dem Fall bei der Zapfsäule, nämlich über die Besteuerung des Spritpreises. Und genau das ist ja unser Ansatz. Wenn wir aufhören, Geld zu verschenken und hinauszuwerfen, unser Gegenmodell zur Spritpreisbremse war das Geld für Zelensky, dann braucht man den Menschen auch weniger Geld herausziehen. Und gleichzeitig kann man dann wieder für Sicherheit sorgen, zum Beispiel was die Pensionen und so weiter betrifft, weil auch dort muss es einen gerechten Vertrag geben. Die Menschen haben sich darauf verlassen, ein Leben lang beim Arbeiten, wenn sie etwas einbezahlen, dass sie dann für ihre, auf ihrer Seite vom Vertrag herausbekommen, eine faire Pension, eine ordentliche Gesundheitsversorgung und auch eine ordentliche Pflegeversorgung, und das bekommen sie nicht mehr heraus nach einem arbeitsreichen Leben unter Verzicht auch. Die Gelder kommen jetzt irgendwo anders an. In der Ukraine, beim illegalen Zuwanderer und. Und bei den Pensionisten kürzt man immer mehr. Und genau diese Gerechtigkeit muss man wieder sicherstellen. Das heißt, dort, wo zu viel rausgenommen wird, weniger rausnehmen. In allen Bereichen, bei den Unternehmen, wie sie es sind, aber auch beim ganz normalen Hackler, bis hin zur Entlastung bei den Familien und Steueranreizsysteme auch zu setzen, aber auch die Verträge wieder insofern zu erfüllen, was die Krankenversicherung, die Sozialversicherung, die Pensionsversicherung betrifft. Wenn du einbezahlst, musst du auch eine Leistung zurückbekommen. Das heißt, wenn du Krankenversicherung bezahlst, musst du auch in einer annehmbaren Zeit eine ordentliche ärztliche Versorgung mit allen Terminen, die es dazu braucht, EMR, CT und so weiter, bekommen. Weil sonst ist das nicht mehr fair, dass du überhaupt etwas in die Versicherung einbezahlst. Und das gerade zu rücken, das wird eine unserer Kernaufgaben werden. Und wir sehen dem auch gegenüber, dass wir das auch schaffen. Weil Streichpotenzial, wie Sie gemerkt haben und die Zuseher vielleicht vorher bemerkt haben, haben wir bereits genug auf unseren Listen.
Da ist mir ein Begriff abgegangen, nämlich der ORF. staatliche Rundfunk, vielleicht ganz kurz nur ORF reformieren, Haushaltsabgabe erhöhen, abschaffen, ORF zerschlagen, wohin würde es gehen, wenn es nach Ihnen geht?
Also der ORF ist tatsächlich ein Sorgen- und ein Problemkind, das wir hier im Staat haben. Da hat sich ein Privilegienstall hat sich da selbstständig gemacht, der seinesgleichen sucht. Es ist ja nicht nur so, dass man da drinnen munter Posten schachert, dass Stiftungsratsvorsitzende gleichzeitig Unternehmen beraten, die dann in einer Geschäftsbeziehung zum ORF stehen. Also hat man sich mit beiden Händen voll bedient in diesem ORF und hat sich da auch ein Gagenparadies aufgebaut, das unfassbar ist und das natürlich zu Recht die Menschen wütend macht. Ich glaube, man hat sogar mittlerweile dafür gesorgt, dass man sogar eigene Kokainversorgung rein und raus dort hat. Also das ist das, womit sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sonst immer mit dem moralischen Zeigefinger ganz schnell zur Stelle ist, gerade herumschlägt. Und ich glaube, das zeigt, dass das Ding, so wie es momentan existiert, einfach nicht mehr auf diese Art und Weise fortgesetzt werden kann. Das heißt also, im ORF haben wir schon einen echten Reformbedarf. Und da muss man die grundsätzliche Frage stellen, und das ist die freiheitliche Position dazu, wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann überhaupt ausschauen? Soll es überhaupt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben? Ich beantworte das gleich. Aus unserer Sicht ja. Und das ist der einzige Grund, warum wir das sagen, ist der, dass nämlich die Konsequenz daraus wäre, dass Österreich sozusagen dann nur mein Filialbetrieb werden würde von deutschen Medienhäusern, die dann schlussendlich mit der linkswoken deutschen Politik dann Österreich auch noch mitfluten. Das heißt also, einen Grundfunk, wenn man so sagen möchte, den wird es in Österreich brauchen, dass der öffentlich-rechtlich bleibt, da sind wir uns, glaube ich, einig. Die Frage ist nur, was muss der ORF leisten können? Und da geht es um die Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrages. Das heißt, die gehört einmal gemacht. Und wenn man weiß, was er können muss, dann weiß man auch, was er kosten darf. Ja? Und zur Frage mit der Zwangsgebühr, selbstverständlich stehen wir dafür, dass die Zwangsgebühr sofort abgeschafft wird. Mhm. Ist ja mit einer der Preistreiber für unsere Familien und für unsere Haushalte. Noch dazu zwangsverordnet eben. Also das kann man ja so nicht lassen. Das ist ja absolut nicht freiheitlich, was da passiert. Sondern wir stehen auf dem Standpunkt, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einer sehr schlanken Version auch in Zukunft brauchen wird, dass man den vielleicht auch ein Stück weit als Infrastruktur des Landes sehen kann. Und genau deswegen wollen wir ihn auch über das Budget finanzieren, aber ganz bestimmt nicht mit 1 Milliarde Euro, so wie es jetzt der Fall ist, auf Basis der Zwangsgebühren, sondern wir sind der Überzeugung, dass man das mit rund einem Drittel der Kosten auch machen kann. Und da muss man halt dann irgendwelche Zusatzprodukte wie FM4 und andere Kanäle, die es eigentlich gar nicht braucht und die sich auch keiner gewünscht hat, die wird es halt dann in Zukunft einfach nicht mehr geben. Ja? Das heißt also, hier muss man wirklich stark ansetzen und das ist auch der Grund, warum wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einige parlamentarische Akzente dazu setzen werden. Denn was wir wollen, ist eine Demokratisierung, eine Redemokratisierung, wenn man so möchte, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, des ORFs, wo endlich einmal diese ganzen politischen Seilschaften zerschlagen werden. Denn wenn man Betriebsratswahlen im ORF anschaut, dann sieht man, dass dort außer links nur links vorhanden ist. Das sieht man auch in der Berichterstattung, das sieht man auch in der Kampagne, die der ORF gerade im Handgepäck der Regierung gegen die Freiheitliche Partei fährt. Also mit all dem muss Schluss sein. In Wahrheit ist auch der ORF, wie gesagt, wie bereits erwähnt, eine wichtige Infrastruktur, die es in Österreich gibt. Und die gehört allen Österreichern, nicht einigen Linken, die dann glauben, sie müssen da irgendwie dozentenhaft gegen die eigene Bevölkerung vorgehen. Nein, der Wählerwille, den es in Österreich gibt, der muss sich natürlich auch bis zum ORF durchschlagen. Und das wird die Grundlage einer Reform sein und auch eines FPÖ-Medienprogramms, das ich in naher Zukunft präsentieren darf.
Jetzt endlich wirklich zur Abschlussfrage, nachdem ich noch einige Nachhaker setzen musste. Sie sind ja beide, also die Abschlussfrage ist eine persönliche Frage, Sie sind ja beide nicht nur Spitzenpolitiker und Parteistrategen und Generalsekretär, sondern Sie sind auch beide Väter. Und da würde mich interessieren, was ist Ihr innerer Antrieb, das zu tun, wo Sie jetzt stehen? Weil wir haben heute ja von der Möglichkeit gesprochen, dass die FPÖ die nächste Regierung stellen könnte. Das Ganze kann aber auch phänomenal schiefgehen. Und die Rache der Gegner ist Ihnen sicher, weil Sie haben ja heute einige klare Ansagen gemacht. Also es ist ja nicht so ungefährlich, das zu tun. Also was ist Ihr innerer Antrieb? Ich würde gerne mit Ihnen beginnen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, Kinder zu haben ist ein echtes Privileg und natürlich Verantwortung zugleich. Und so wie wir auch in einer, denke ich, guten Kindheit aufgewachsen sind in einem Österreich, das damals noch über weite Strecken gut funktioniert hat, möchte ich das natürlich auch für unsere Kinder gewährleisten und sicherstellen. Und ich glaube, das ist ja das, was der Michael Schnettes auch eingangs gesagt hat, das ist ja unser Zugang zur Politik. Da ist ja nicht die Politik ein Selbstzweck, sondern wir nehmen natürlich den Auftrag mit, den wir von der Bevölkerung erhalten haben, Österreich wieder zum Besseren zu verändern und wieder zu einem Land zu machen, in dem man gerne ist und wo man auch eine Perspektive und eine Zukunft hat. Das heißt also, natürlich ist das unser Anspruch hier, uns politisch oder entsprechend ins Zeug zu setzen und eben das umzusetzen, was die Menschen auch von uns erwarten. Und weil Sie gesprochen haben davon, dass das vielleicht auch schiefgehen kann, ja, natürlich muss man auch das Risiko gehen, wenn man seinen Job ernst nimmt, dass man dabei vielleicht keinen Erfolg hat oder dass man dabei verwundet wird oder dass man vielleicht einen persönlichen Nachteil dadurch hat. Aber das trifft nicht mich als Generalsekretär oder den Michael als Generalsekretär alleine, sondern jeder, der sich der freiheitlichen Bewegung angeschlossen hat und jeder, der sich als Freiheitlicher deklariert, muss ja von Haus aus schon einmal mit Nachteilen rechnen und diese ertragen teilweise. Da geht es ja bis hin zu Erpressungen, wenn man Haus baut, irgendwo Baugenehmigung und sonst was. Also es wird ja schon im kommunalen Bereich damit begonnen, Druck gegen uns auszuüben. Aber das ist ja genau das, was die Freiheitliche Partei ausmacht. Also man kann uns mit Druck nicht beikommen. Im Gegenteil, das macht uns ja in Wahrheit, motiviert uns das ja umso mehr, dass eben genau das in Zukunft nicht mehr stattfinden kann. Und was ich möchte, ist einfach ein wirklich demokratisches Land, in dem man seine Meinung sagen darf, in dem man nicht durch irgendwelche Maulkorbe behindert wird, in dem man nicht soziale Medien plötzlich filtert oder gewisse Parteien politisch zum Schweigen bringen möchte. Also alles das sind Dinge, für die es sich lohnt zu arbeiten. Und das ist das, warum ich auch als Privileg sehe, eben in dieser Funktion arbeiten zu dürfen und meinen kleinen Beitrag dazu auch leisten zu können, dass eben Österreich wieder ein Stück weit besser wird, dass wir wieder dorthin kommen, wo wir schon einmal waren, dass wir lebenswert sind und dass wir gesagt haben, auch unsere Kinder eine Zukunft haben.
Herr Schnittlitz, als Vater, Ihr innerer Antrieb.
Ja, ich glaube, ich kann durchaus relativ offen sagen, dass wir einen Posten nicht als Privileg empfinden, die da zusammengefunden haben, sondern dass wir den Druck auf unseren Schultern spüren. Nämlich jetzt gar nicht, vielleicht in die Regierung zu kommen. Ich denke, wenn wir ehrlich den Weg fortführen, dann wird das auch passieren. Da bin ich überzeugt davon. Aber wir spüren den Druck auf unseren Schultern, dass wir dann natürlich auch liefern müssen und das umsetzen müssen, was wir jetzt versprechen. Und diese Bürde ist durchaus groß und dieser Rucksack ist durchaus schwer, aber wir haben folgenden Vorteil, im Vergleich zu vielen anderen ist kein einziger von uns dabei, der, damit er dann nachhaltig überlebt, Banker in der EU werden muss oder ähnliches wie bei ÖVP und bei SPÖ, sondern ich glaube, wir sind uns auch alle einig in unserer Führungsmannschaft, dass wir ein ruhigeres Leben hätten und mehr Zeit für unsere Kinder, wenn wir jetzt nicht diese Rolle einnehmen würden, die wir alle gerade einnehmen. Das heißt, was die Familie betrifft und was das Privatleben betrifft, dass es nach der Politik für uns schöner und leichter wird, als es derzeit ist und natürlich auch für unsere Familien, weil sie uns öfter zu Hause haben. Aber es ist notwendig, dass wir das machen, was wir machen. Und ich will jetzt keine Klientelpolitik betreiben, weil es, glaube ich, ein gutes bildliches Beispiel ist. Wenn ich von der Politik ausscheide, werde ich Bergbauer werden. Auf 1200 Meter Höhe werde den Hof übernehmen, sowieso auch, egal ob das dann später ist, wenn ich 55 bin, 60, 65, relativ egal, wo das Schicksal uns hinführt, um den Hof weiterzuführen, den die Generationen vor mir aufgebaut haben. Jetzt hätte ich fast gesagt, ob ich will oder nicht, aber so gehört es dazu bei einer bäuerlichen Familie. Und um das nicht zu verlieren in meiner Generation oder ich, was meine Vorfahren, meine Eltern und Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern aufgebaut haben, und um das dann meinen Kindern auch weitergeben zu können. Einerseits als Rucksack der Verantwortung, andererseits als etwas Schönes, Nachhaltiges, was sie wiederum ihren Kindern weitergeben können. Und so wie es bei uns beim Bauernhof ist, so ist es auch mit der Republik Österreich. Wir wollen einfach nicht zu sein und deshalb müssen wir das machen, auch unter Verzicht unserer Kinder und unserer Familien, weil wir nicht zu sein wollen, wie innerhalb kürzester Zeit in ein paar Jahren all das verloren wird, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Das ist unser Antrieb aus dem Innersten heraus, das weiterzugeben, und ich denke, da ziehen wir alle an einem Strang, und ich denke, man merkt, dass wir das wirklich auch ernst nehmen, und deshalb kann uns auch keiner stoppen und wird uns auch niemand stoppen.
Meine Herren, danke für das Gespräch, danke für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Und Ihnen, werte Zuseher, danke, dass Sie dran geblieben sind, dass Sie dieses Gespräch hoffentlich mit mir genossen haben. Es ist Ihnen aufgefallen, die beiden FPÖ-Spitzenpolitiker konnten auch ausführliche Antworten geben, ohne dass ich Ihnen ständig ins Wort gefallen bin. Das ist typisch bei Auf1. Wenn Sie das gut finden, dann unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende, denn wir sind nur unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Wir waren heute zu Gast im österreichischen Parlament. Wir haben uns gefreut, dass wir wieder hier ein sehr brisantes Interview führen können. Die beiden FPÖ-Strategen, die tatsächlich die Linie festlegen und sich jetzt schon Gedanken machen, wohin die Reise gehen wird, sind Rede und Antwort gestanden. Und ich bin sehr froh, dass die Antworten sehr offen ausgefallen sind. Ihnen alles Gute, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei Auf1.